Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast über Gesundheit, Leben und Pflege.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des GFO-Podcasts Lebenslinien. Und ich bin heute zu Gast in Troisdorf in der Zentralapotheke der GFO bei Dr. Christian Franken, dem stellvertretenden Leiter hier. Und wir sprechen heute über ein Thema, das für viele Menschen wichtig zu sein scheint oder auch ist, ohne dass sie es so wichtig nehmen, nämlich Nahrungsergänzungsmittel. Und es handelt sich da scheinbar um einen sehr, sehr attraktiven Markt, denn laut Statista.de setzten im Jahr 2023 Apotheken deutschlandweit rund 3,11 Milliarden Euro mit Nahrungsergänzungsmitteln um. Gegenüber 2022 ist der Umsatz damit um rund 4,9% gestiegen und damit auch ihre Risiken. Und schon jetzt ist abzusehen, dass auch in 2024 der Absatz weiter gesteigert werden konnte. Aber wie gesund sind diese Allheilmittel gegen Vitamin, Calcium, Magnesium oder was auch immer für Mängel eigentlich? Welche Risiken gibt es bei Nahrungsergänzungsmitteln, zum Beispiel mit anderen Medikamenten? Aber erstmal zu meinem Gesprächsgast von heute, Dr. Christian Franken, oder wir duzen uns eigentlich, der Christian. Aber bevor wir in dieses Thema, was dir ja auch wichtig ist, als wir im Vorgespräch miteinander gesprochen haben, bevor wir in dieses Thema einsteigen, jetzt vielleicht mal, um zu klären, was ist eigentlich eine Zentralapotheke, beziehungsweise hier innerhalb der GFO? Kann ich zum Beispiel als Mitarbeiter bei dir Alka-Seltzer oder Aspirin bestellen, wenn die Nacht mal wieder zu lang war, und dann kriege ich das hier serviert, oder wie sieht das da aus?
Aber es ist so, die Zentralapotheke ist eine Abteilung der GFO. Wir gehören offiziell oder rein rechtlich zum St. Josephs Hospital hier in Troisdorf. Das ist deutsches Recht, eine Klinikapotheke, eine Krankenhausapotheke muss in die Trägerschaft eines Krankenhauses eingebunden sein, wenn wir eine feste Abteilung eines Krankenhauses sind. Das sind wir auch. Du kannst in Deutschland auch dich von einer öffentlichen Apotheke versorgen lassen. Das geht auch. Dann machst du das über eine normale öffentliche Apotheke. Die GFO hat eine eigene Klinikapotheke, eine Zentralapotheke. Davon hat sie sogar zwei. Eine ist hier in Spich, die andere ist in Olpe. Also wir sind eine Abteilung des Krankenhauses und versorgen das Krankenhaus hier mit allem, was Arzneimittel angeht. Ne? Also letzten Endes verschreibungspflichtige Arzneimittel, auch Arzneimittel, die nicht verschreibungspflichtig sind, die aber auf der sogenannten Positivliste stehen. Darüber unterhalten wir uns immer mit den Ärzten der Krankenhäuser, welche Produkte sollen hier im Krankenhaus eingesetzt werden. Das mit einer hohen Effizienz, das ist auch das, woran wir gerade mit den Kliniken innerhalb der GFO arbeiten. Also welche Rat, wie ist das eigentlich? Als Angestellter kann ich hier Arzneimittel erwerben? Ja, kannst du. Es gibt den Personalverkauf, da wird kein Personal verkauft, sondern da geht es darum, dass die Mitarbeiter ebenfalls aus einer Liste aussuchen können, welche Produkte sie erwerben können. Die sind alle nicht verschreibungspflichtig, also nicht das, wo der Arzt ein Rezept für ausstellt, beispielsweise ein Bluthochdruck oder ein Asthma-Medikament, sondern wie gesagt, wenn es um Kopfschmerzen geht oder um Husten, Erkältung, Salben und so weiter und so fort, dann kann man das hier bestellen, und das wird dann mittwochs vormittags ist hier der Belieferungstag für die Mitarbeiter der Krankenhäuser, dann können die das hier bei uns bestellen. Geht auch.
Gut zu wissen, wenn die Nacht wirklich mal wieder länger war, dann melde ich mich sofort bei dir. Aber nur zum eigentlichen Thema, nämlich den Wundermitteln, den Nahrungsergänzungsmitteln. Ich hatte ja eingangs schon von einem riesigen Markt gesprochen, den es da gibt, wo auch Milliarden umgesetzt werden. Jetzt gebe ich offen zu, auch ich nehme mal ab und zu Magnesium oder auch mal Vitamin D. Wir hatten letztens so eine Gesundheitsaktion bei uns im GFO-Zentrum Langenfeld, wo mein Vitamin D-Spiegel gemessen wurde. Der war ganz, ganz schlecht. Fangen wir erstmal an, bevor wir jetzt zu Risiken und solchen Sachen kommen, die du da siehst. Jetzt mal ganz ehrlich, wie ist denn so du kannst ja jetzt nicht für die gesamte GFO sprechen, aber wie ist denn so deine persönliche Meinung als jemand, der nun wirklich so viele Sachen studiert hat, die damit zu tun haben? Wie siehst du persönlich Nahrungsergänzungsmittel?
Markus, das sind eigentlich zwei Sachen, die da relevant sind. Auf der einen Seite der Markt der Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja ein unglaublich spannender Markt. Du hast selber erwähnt, dass der Milliardenbereich in Deutschland dreht, europaweit auch in den USA ist er noch viel stärker. Der hat irre Wachstumsraten, auch unter Corona, aber bereits vorher schon. Was du da siehst in dem Markt ist, dass es so ein Shift gibt von stationär zu online. Weil du musst Nahrungsergänzungsmittel musst du gar nicht über die Apotheke vertreiben. Du kannst sie auch jenseits der Apotheke vertreiben. Auch die Herstellung der Nahrungsergänzungsmittel kann die Produkte selber vertreiben. Es sind Lebensmittel. Die haben im Arzneimittel nichts zu tun. Und das symbolisiert auch diesen Markt. Du hast Nahrungsergänzungsmittel assoziiert mit qualitativ hochwertig. Du hast sie assoziiert mit etwas, was mit der Gesundheit zu tun hat. Das ist bei uns sehr stark mit Arzt und Apotheker assoziiert. Das heißt, die sind in der Regel auch eher hochpreisig in diesem Segment. Die Grenzen des Marktes sind fast verschwimmend. Also du hast Proteine. Leute, die etwas für ihren Muskelaufbau tun wollen, nehmen diese Nahrungsergänzungsmittel, um letzten Endes ihre Nahrung zu ergänzen, um Proteine, damit sie ein besseres Muskelwachstum haben. Du hast diejenigen, die gucken, wie du das eben geschildert hast, ich habe einen Vitamin-D-Mangel, also muss ich Vitamin D nehmen. Du hast im Schwangerschaftsbereich unglaublich viele Substitutionsmittel. Nenne es, wie du willst, der Markt ist schier unbegrenzt und jeder, der etwas Gutes für sich tun möchte, der ist herzlich eingeladen, aus Sicht der Nahrungsmittelergänzungsindustrie, sich hier zu bedienen. Die Wachstumsraten sind gigantisch, die hier sind, gerade weil es eben nicht nur das stationäre Geschäft ist über Drogeriemärkte, über Lebensmitteleinzelhändler, auch über Apotheken, sondern eben auch über das Online-Geschäft, was viel schneller skaliert als die Bereiche, die einfach vor Ort sind und nicht mehr so schnell skalieren können, weil es physisch einfach nicht so viele gibt und auch nicht so einfach viele Stellen mehr geben kann. Also irre Wachstumsraten, die da sind, ein irrer Umsatz, der gemacht wird und auch eine irre Marge, die produziert wird, weil die Anforderungen an die Nahrungsergänzungsmittel, damit komme ich zu Teil 2, eher zu dem inhaltlichen, fachlichen, jenseits des Marktes, die sind gar nicht so hoch. Natürlich ist das Lebensmittelrecht ein strenges Recht, aber es ist bei weitem nicht so streng wie das Arzneimittelrecht. Also die Produkte werden registriert. Ne? Es gibt gar keine Standardisierung oder Harmonisierung dahinter, sondern du musst Dinge auch nicht zulassen. Ne? Du darfst auch kein Heilversprechen damit bewirken. Also es darf nicht sein, dass da beispielsweise drinsteht Vitamin D, dafür bekommst du folgende Erkrankung nicht. Ja, das darf gar nicht. Das heißt, die Bedingungen, so etwas herzustellen, liegen weit unterhalb denen, auch regulatorisch, die für Arzneimittel gelten. Hier hast du also ein Thema. Ja, das heißt, das, was du an Deklaration auf dem Etikett liest, darfst du nicht verwechseln, was mit dem beim Arzneimittel ist. Da sind schon, ich sag mal, Welten dazwischen, die diese zwei Segmente trennen. Du hast jetzt mich jetzt persönlich gefragt, was ich davon halte. Ich habe da eine sehr differenzierte Meinung zu. Das haben wir im Vorgespräch ja auch gesagt. Nur so, sag bitte deine Meinung. Tue ich gerne. Meine Meinung ist dazu die folgende. Wenn ich einen Mangel habe, du hast ihn ja bei dir geschildert mit einem Vitamin-D-Mangel, dann kann das viele Ursachen haben. Es kann sein, dass die Organe nicht richtig funktionieren. Gerade beim Vitamin D kann das passieren. Die Niere und die Leber müssen beide gut funktionieren, damit das Vitamin auch im Körper ankommt. Ja, es wird sonst eigentlich gebildet vom Körper. Ja, es ist eigentlich nichts, was ich zuführen muss. Wenn ich da einen Mangel habe, gilt eigentlich als erstes zu gucken, woran liegt das? Und kann ich über meine normale Ernährung das auffangen, ja oder nein? Und wenn das nicht geht, ist es überhaupt nicht verboten zu sagen, okay, dann nutze ich ja Nahrungsergänzungsmittel. Wichtig ist, da genau drauf zu gucken. Was ist denn da drin? Wie viel davon ist da drin? Da es kein Arzneimittel ist, kann das auch mal durchaus schwanken. Also wie gesagt, die Anforderungen an Nahrungsergänzungsmittel sind bei weitem nicht so streng wie an Arzneimittel. Ich würde mich dann eher an ein Arzneimittel rantasten, weil dann weiß ich, das, was draufsteht, ist auch da drin. Und zwar ist das nachweislich so. Da muss ich durch ein Labor jagen, ich muss Rückstellmuster gemacht haben und so weiter und so fort. Also wenn ich einen Mangel habe und ich den nicht durch Ernährung ausgleichen kann oder möchte, dann würde ich eher wahrscheinlich auf ein Arzneimittel zurückgreifen. Eigentlich bin ich ein Freund davon, zu sagen, ich ernähre mich vernünftig und ich ernähre mich gesund und ausgewogen. Das kann eine vegetarische Ernährung sein, das muss es gar nicht. Da möchte ich auch gar nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich bin doch gar kein Vegetarier. Aber eine gesunde Ernährung hilft schon. Und eine gesunde Ernährung ist nicht zwingend, dass ich alles versuche, über Nahrungsergänzungsmittel zu kompensieren. Die sind nämlich auch nicht ohne. Und das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt. Wir nehmen hier etwas zu uns, auch teilweise hochkonzentriert, industriell hergestellt, hochkonzentriert, sagen das aber nicht. Also du gehst zum Arzt und dann fragt der Arzt, was nehmen Sie denn? Markus, was nimmst du denn so? Würdest du auflisten, welche Nahrungsergänzungsmittel du nimmst, dass du ein Vitamin-D-Präparat genommen hast, dass du Calciumpräparate, Multimineralprodukte nimmst und so weiter und so fort, teilweise Produkte mit pflanzlichem Ursprung, oder sagst du, nö, ich bin eigentlich gesund. Und ganz häufig ist es so, dass viele Untersuchungen zu, die Patienten sagen dann, welche Blutdrucksenker sie nehmen und so weiter und so fort. Aber dass sie Nahrungsergänzungsmittel nehmen, sagen sie nicht. Und das ist schwierig, weil die Leber weiß ja nicht und die Niere weiß auch nicht, dass das ein Nahrungsergänzungsmittel ist. Und die interessiert das auch gar nicht. Und wenn da einfach mal viel Calcium drin ist, dann habe ich unglaublich viele Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln. Die werden, der Chemiker sagt, der Apotheker wird sagen, komplexiert und ausgeschieden, können nicht mehr wirken. Manche Substanzen werden in ihrer Wirkung verstärkt, andere werden abgeschwächt. Und sowohl der Arzt als auch der Apotheker müssen das wissen. Und zwar, wenn sie einen Patienten sehen und eine Anamnese machen und sagen, was nimmst du denn noch? Muss er ganz gezielt auch nachfragen, sind da Nahrungsergänzungsmittel dabei? Weil das auch Substanzen sind, die pharmakologisch wirken. Er muss sich auch nach den Ernährungsgewohnheiten eigentlich erkundigen. Und der Apotheker, wenn er was verkauft, muss er das auch tun. Jetzt haben wir ja die elektronische Patientenakte, vielleicht auch irgendwann mal flächendeckend. Und der Wunsch wäre eben, dass das auch da drin steht, weil da kann man echt viel Schindluder mittreiben. Es gibt zahlreiche Arzneimittel, die stärker wirken, weniger stark oder gar nicht wirken. Laborparameter, du bist zum Arzt gegangen, hat er ein Blutbild von dir gemacht. Viele Nahrungsergänzungsmittel verändern die Laborwerte. Das heißt, du hast einen Wert, den du nicht zwingend glauben kannst. Also du musst vorher wissen, was die Patienten, was die Kunden nehmen, um bewerten zu können, wie interagiert das möglicherweise mit Arzneimitteln, um vernünftig beraten zu können, aber auch um deine Diagnose vernünftig machen zu können. Und da sehe ich einfach die große Gefahr. Es wird häufig gesagt, es sind ja Nahrungsergänzungsmittel, sind ja keine Arzneimittel, die können ja gar nicht schaden. Und das ist ein Trugschluss. Und du hast mich auch im Vorgespräch gefragt, du merkst schon, ich werde da emotional. Was ärgert dich? Das ärgert mich. Das ärgert mich. Ich finde, es ist ein unglaublich spannender Markt aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aus volkswirtschaftlicher Sicht. Aber er handelt hier mit der Gesundheit von Menschen. Und da müssen wir eben vorsichtig sein. Und da gehört diese Einschränkung eben mit dazu. Man muss wirklich aufpassen, muss ich das nehmen? Und wenn ich es nehme, erzählen, dass ich es nehme und mit Sorgfalt nehmen. Aber eigentlich bitte gesunde Ernährung.
Ich glaube ganz ehrlich, dass wenn mein Arzt mich jetzt fragen würde, ob ich Nahrungsergänzungsmittel nehme, würde ich fast schon ein bisschen aus Scham schon gar nicht sagen, dass ich welche nehme. Aber das hast du jetzt auch noch leider verstärkt. Aber du sagtest gerade, was sehr interessant ist, dass natürlich im Grunde genommen viele dieser Ergänzungsmittel auch einen medizinischen Eindruck auf einen machen. Ja? In dem Bereich habe ich ja nun mal auch gearbeitet. Das war auch damals so der Sinn der Sache. Heute sehe ich das auch ein bisschen anders, ob das wirklich in Ordnung ist. Wir hatten mal bei meinem Verein Fortuna Düsseldorf einen Sponsoren aus der orthomolekularen Medizin. Ja. Und da sind die jetzt aber nicht die Einzigen, die teilweise auf ihre Produkte schreiben. In der Krebstherapie, in Atemwegstherapien werden die eingesetzt, weil sie so genau und hochdosiert sind. Und es gibt davon, glaube ich, wenn ich mal geguckt habe, bei 4 Anbietern, es gibt, ich glaube, 75 verschiedene Produkte, die da also vom Immunsystem bis zum, was weiß ich, die man da kaufen kann. Wie siehst du denn dann so etwas, wo ich doch das Gefühl habe, das ist auch von der Verpackung gut gemacht, muss man auch sagen, sind sie alle fast gleich, dass ich das Gefühl habe, ich kaufe da eine Medizin. Wie siehst du denn solche Sachen, und die, ich finde das Wort so toll, orthomolekulare Medizin?
Ich sag mal so, wenn die orthomolekulare Medizin keinem schadet, ist es gut. Und wenn ich Patienten helfe, dass es ihnen besser geht, ist es auch in Ordnung. Ich darf halt keinen Schaden hinzufügen. Das heißt, ganz wichtig ist, dass das in engmaschiger Hand und Betreuung auch der Ärzte stattfinden sollte und eben keinen Schaden bewirken sollte. Darüber hinaus ist jeder Mensch frei, in Deutschland noch, zum Glück. Und er muss wissen, wofür er seine Kohle ausgibt und sein Geld ausgibt. Werbetechnisch, innerlich ist das sensationell gemacht. Richtig gut, Chapeau. Nicht umsonst entwickelt sich der Markt ja auch so. Das schlägt auch so ein bisschen das Herz des Unternehmers. Das ist schon echt gut gemacht. Aber auch da sei gesagt, ein Patient, der das nimmt, sollte das immer in Abstimmung mit den behandelnden Medizinern machen, grundsätzlich. Egal, worum es geht, und er sollte sich damit nicht schaden. Ich glaube, was schwierig ist, zu glauben, dass alleine durch orthomolekulare Medizin hier eine Veränderung beispielsweise einer Tumorerkrankung stattfinden kann. Da gibt es auch gar keine Belege und keine Studien zu, und die orthomolekulare Medizin kann und darf das auch gar nicht bewerben, weil es eben, da gibt es ein Werbeverbot für, und ich müsste auch nachweisen, da müsste im Übrigen auch ein Arzneimittel sein, dass das hier wirksam wäre. Aber nochmal, wenn der Patient sich damit gut fühlt und wohlfühlt und sich keinen Schaden zufügt, er gibt das Geld dafür aus, es ist nicht erstattungsfähig von der Solidargemeinschaft, dann möge er das tun. Wunderbar. Ich freue mich auch, wenn es viele Firmen in Deutschland gibt, die prosperieren und wir hier Wohlstand oben halten können, hochhalten können. Dann sei es so wichtig, dass hier kein Schaden zugefügt wird. Und das sollte drüber stehen. Deswegen auch hier sollten die Patienten das engmaschig mit ihrem Arzt abstimmen. Und wenn du mich jetzt persönlich fragst, ich glaube, ich würde es nicht nehmen.
Ich lerne ja gerade viel dazu. Ich werde mal bei meinem Magnesium nach Sport ab und zu bleiben. Jetzt hast du eben das Thema schon mal angeschnitten. Das würde ich aber gerne noch einmal deutlicher ansprechen, weil ich habe mich natürlich auch wirklich ganz gut vorbereitet, aber ich bin ja jetzt deswegen kein Fachmann. Die Wechselwirkung zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und eben medizinischen Produkten, also Arzneimitteln, da gibt es unglaublich viele Forschungsergebnisse, die man im Internet angucken kann und dass da wirklich große Risiken existieren. Ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, bei Blutverdünnern gibt es Risiken. Und zwar habe ich jetzt nur nicht rausgefunden, genau mit welchen Nahrungsergänzungsmitteln. Hättest du da so ein paar Anhaltspunkte, wo man sagen sollte, wenn man Blutdrucksenker, Blocker oder so nimmt, man sollte dann wirklich mit den und den Mittelchen ein bisschen aufpassen, das wirklich hundertprozentig mal mit dem Arzt absprechen.
Ich werde ja gar nicht müde, es zu betonen. Ich würde das alles mit dem Arzt abstimmen. Es gibt jetzt, weißt du, hier geht es am Ende des Tages um Chemie, Biochemie, die beeinflusst wird und die hat was mit Molekülen zu tun. Natürlich haben die Moleküle immer etwas mit einer Wirksamkeit und einer Indikation, also einer Anwendung zu tun. Und es gibt schon einige, die sollte man erwähnen. Johanniskraut beispielsweise als Pflanze geht ganz gerne über die Leber, das tut sie immer, und beeinflusst dort Enzyme, die auch für den Stoffwechsel anderer Medikamente relevant sind. Und da können viele Arzneimittel in ihrer Wirkung ganz stark abgeschwächt und ganz stark auch gefördert werden. Deswegen grundsätzlich bei Johanniskraut immer sagen, dass ich das nehme. Das sind häufig Nahrungsergänzungsmittel, das sind nicht zwingend Arzneimittel. Bei Mineralpräparaten, Calcium, Zink, Magnesium, die bilden sogenannte Komplexe. Viele Arzneimittel, vor allem auch Antibiotika, werden dann unwirksam. Die werden ausgefällt. Ja, das sollte man wissen. Da muss man wissen, dass man Einnahmeabstand einhalten muss, damit die sich möglichst nicht begegnen. Da, wo sie gemeinsam durch die Magen-Darm-Passage durchgehen, damit sie vor der Resorption, auch vor der Aufnahme im Körper nicht wegkomplexiert werden. Dann weißt du, gibt es das Thema von Ginkgo, von Ginseng. Und das macht echt eine relevante Wechselwirkung, Interaktion mit Präparaten, die was mit der Blutgerinnung zu tun haben. Und zwar hochsignifikant. Das muss man den Medizinern sagen, den Medizinerinnen sagen, dass hier ein Ginseng-Ginkgo-Präparat genommen wird, weil das definitiv beispielsweise mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten auch grundsätzlich in der Blutgerinnung interagiert und da auch klinisch relevant interagiert. Das alles sind Wahrscheinlichkeiten. Das heißt nicht, ich nehme ein Ginkgo-Präparat und deswegen verblute ich jetzt. Das ist falsch. Es geht darum, dass ich eine Wahrscheinlichkeit habe, eine Blutung zu erleiden, eine Nebenwirkung zu bekommen, basierend auf einer Wechselwirkung. Und das gilt es zu managen. Deswegen bei diesen Präparaten, die ich eben genannt habe, und da gibt es viele mehr, da muss man wirklich darauf achten, was nehmen die Patienten ganz konkret, auch welchen Patienten habe ich hier vor mir. Es hat einen Riesenunterschied, ob wir zwei jungen Hüpfer irgendwas nehmen oder ob jemand nimmt, der einfach mal doppelt so alt ist wie wir und der vielleicht auch andere Organdysfunktionen hat, wo ich vielleicht nochmal ganz anders hingucken muss, der auch ganz viele andere Erkrankungen noch hat, vielleicht auch viele andere Medikamente nimmt, als wir beide das tun, dass man hier nochmal ganz exakt sehr personalisiert, sehr individuell das Ganze betrachtet. Aber Multivitaminpräparate machen leicht Komplexe. Johanniskraut interagiert mit dem Stoffwechsel anderer Arzneimittel in der Leber. Und eben Ginseng, Ginkgo-Präparate haben einen Einfluss auf die Blutgerinnung. Auch wenn ich nur ISS nehme, dann interagiert das und verstärkt die blutgerinnungshemmende Wirkung, oder die blutungseigene Wirkung von ISS. Und das ist klinisch relevant. Und da muss man echt drauf aufpassen. Aber das sollte echt auch in die Hand von Fachleuten, Ärzte und Apotheker, das heißt, wenn du was kaufst oder wenn du beim Arzt bist, sagen, dass du das nimmst.
Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema. Jetzt mal aber kurz, weil wir uns so langsam dem Ende entgegenbewegen. Hand aufs Herz, wann hast du dein letztes Nahrungsergänzungsmittel genommen? Und du hattest es eben schon mal angedeutet, was sind so deine Tipps, eben sich ausreichend mit Vitaminen, Mineralien, das sind ja so die Hauptsachen, weswegen man diese Sachen nimmt, um da ausreichend aufgestellt zu sein.
Das kann ich dir sagen, das war am Wochenende. Du hörst, ich bin noch ein bisschen erkältet, ich habe eine heiße Zitrone getrunken. Der Tee hat gut getan und irgendwie ist auch Vitamin C drin. Alles gut. Nee, ich glaube, ich ernähre mich halbwegs vernünftig, deswegen habe ich so irgendwie keinen besonderen Mangel. Vitamin D, ich bin relativ viel draußen, bewege mich viel in der frischen Luft. Bewege mich halbwegs normal, ernähre mich normal, habe zum Glück auch keine Organdysfunktion in irgendeiner Art und Weise, dass ich da was substituieren müsste. Wenn ich erkältet bin, mal ganz gerne einen Erkältungstee, weil er auch gut tut, Stimmbändern gut tut und so weiter und so fort. Aber ansonsten eigentlich eher weniger. ja, guck da aber auch genau hin. Also ich gucke mir schon an, wer hat es hergestellt, was ist da drin, kann ich glauben, dass das, was draufsteht, auch da drin ist. Da bin ich wahrscheinlich zu sehr Apotheker, um da zu sagen, das mache ich nicht.
Dann danke ich dir, lieber Christian. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Und ich glaube schon, dass das hoffentlich einigen Leuten auch ein bisschen die Augen über dieses Thema geöffnet hat. Man schluckt doch sehr schnell irgendwas, um sich was Gutes zu tun. Aber wie heißt es so schön? Gut gemeint ist oft schlecht gemacht. Ich hoffe, euch hat die Sendung ein bisschen Spaß gemacht und wir hören uns in der nächsten Ausgabe des GFO-Podcasts Lebenslinien. Und wie immer beende ich diese wunderschöne Sendung mit dem Satz des glorreichen Joe Strummer: The future is unwritten.